Ja, was für ein Privileg, dass wir gemeinsam so viele Kinder heute segnen dürfen. In dieser Zeit, wo so vieles auch irgendwie sehr, sehr spannend ist und anders läuft und herausfordernd ist, gerade im Thema Beziehungen. Wir leben in einer Zeit, wo ja Beziehungen wirklich angefochten sind, wo viele Menschen mit Einsamkeit zu kämpfen haben. Es durch Rastlosigkeit viele ja beziehungsunfähige, auch schon junge Menschen einfach gibt. Und was für ein Segen, dass wir so ja die Kids in so gesegnete Familien hineinsegnen dürfen und dass wir wissen dürfen, Gott geht mit ihnen. Aber Segen ist nichts Automatisches, sondern es geht auch darum, dass wir wirklich göttliche Prinzipien aus seinem Wort lernen umzusetzen in unseren Beziehungen, in unseren Familien. Und deswegen möchte ich heute diese Predigtreihe starten und ich freue mich wirklich sehr darüber, dass wir es endlich überwunden haben zu sagen, wir ziehen jetzt diese Predigtreihe, die wir schon seit Jahren vorhaben, durch. Und wir machen etwas über Beziehungen und wir gehen verschiedene Beziehungen, ja, Beziehungskonstellationen in einem Netzwerk, das wir haben sollten als Menschen, durch. Und manches betrifft dich vielleicht nicht so sehr wie anderes, aber ich glaube, in jeder Predigt sind Prinzipien dabei, die uns sehr, sehr helfen, in diesem Alltag, in so einem vollen Alltag wirklich auf das Wichtigste sich zu konzentrieren und gesunde und starke Beziehungen zu leben. Und wir glauben, dass wenn Jesus im Zentrum steht in unseren Beziehungen, dass es wirklich so ist, dass Beziehungen gesund werden können, Beziehungen heil werden können und wir Beziehungen haben, die lange tragfähig und treu miteinander sein können. Und heute starten wir mit der ersten Predigt über diese Beziehungsreihe. Und zwar wird es heute um Ehe gehen. Eine starke Ehe leben durch eine gemeinsame Berufung ist heute Teil 1. Und auch wenn du vielleicht jetzt nicht in einer Ehe bist, wenn du Single bist oder wenn du vielleicht verwitwet bist, gibt es trotzdem vieles heute, glaube ich, in der Predigt, was genauso für dich auch gilt. Und ich möchte euch mit einem witzigen Zitat heute begrüßen in diese Predigt, dass ich mir gemerkt habe, eine der wenigen Sachen, die ich mir gemerkt habe aus früherer Zeit, als ich noch Jugendlicher war und so in den Reihen saß wie ihr jetzt, da waren wir eine Gemeinde, da hat man noch nicht so richtig Witze vorne gemacht auf der Kanzel, es war alles ein bisschen nüchterner, möchte ich mal so neutral sagen. Und dann war das so ein alter, ehrwürdiger Bruder, der gepredigt hat. Einige kennen ihn auch von euch noch. Er ist vor kurzem heimgegangen, er ist verstorben. Und er predigte immer sehr, sehr gut, muss man sagen. Und plötzlich stieg er ein mit einem Witz. Und das habe ich niemals vergessen, weil ich gedacht habe, das hat er nicht gesagt. Hat er nicht wirklich gesagt gerade von vorne. Ich fand es sehr lustig und habe es mir gemerkt. Und ihr werdet auch gleich erfahren, warum. Und das werdet ihr hoffentlich nicht als einziges aus der Predigt so heute mitnehmen, wie ich das damals dann so aus der Predigt noch lange gemerkt habe. Er erzählte von einer Geschichte, da hat jemand tatsächlich auf den Grabstein seiner Frau Folgendes schreiben lassen. Hier liegt meine Adele, wir waren oft ein Fleisch, aber selten eine Seele. Da habe ich gesagt, hat er nicht gesagt von vorne. Gut, wenn er das sagt, dann darf ich das ja auch, darf ich das auch sagen, ja. Na, ich gesagt, das, wieso, wie ist es eigentlich mit Ehe, ja? Wie ist da Verbindung zu verstehen? Ist Ehe was rein Körperliches, wo es kribbelt am Anfang, wo man sagt, ja, yeah, wir haben Sex und jetzt läuft es und toll und jetzt ist eine Beziehung da und ja, alles rosarot und dann wird es immer so laufen und dann geht man einfach nur einen Schritt nach dem anderen. Jedes Erlebnis muss irgendwie nochmal getoppt werden und irgendwann, dann geht man den nächsten Schritt und heiratet oder irgendwann geht man den nächsten Schritt und kriegt ein Kind. So höre ich das immer so bei Leuten, die sagen, ach, wir wollten jetzt den nächsten Schritt gehen. Es hört sich immer so an, wie wir brauchen jetzt das nächste Erlebnis in unserer Beziehung, das uns irgendwie verbindet oder so. So habe ich häufig den Eindruck. Und dann hast du dann irgendwie Kinder und dann merkst du, ja, es kribbelt nicht mehr alles so, sondern die Augen kribbeln vom schlechten Schlaf oder so, ja. Aber es ist nicht so, dass es irgendwie so automatisch läuft, eine Beziehung. Wie hat sich Gott eigentlich Beziehungen gedacht, dass sie wirklich zu, ja, lebenslang zu gesegneten Ehen werden? Ich möchte es mal so ein bisschen karikieren oder so ein bisschen, ja, so abstrahieren, wie ich häufig den Eindruck habe, wie Leute heute Beziehung verstehen. Ich habe den Eindruck, viele verstehen Beziehung wie Partnerschaft. Also wir sind Partner, weil wir uns gut verstehen. Wir sind Partner, weil wir gleiche Interessen haben, so wie so Arbeitspartner, ja. Sind Partner, weil wir schöne Momente haben, die verbinden uns irgendwie. Aber das ist häufig das, wo es stehen bleibt. Ja, es geht um Partnerschaft. Ich habe was von dem anderen und deswegen sind wir zusammen. Und mir tut es irgendwie gut und wir verstehen uns irgendwie gut und uns verbindet irgendwie was und wir haben gleiche Interessen und das ist irgendwie nett, zusammenzuleben. Und man ist so beieinander. So wird häufig das verstanden. So ist doch Partnerschaft, oder? Ist das nicht Beziehung? Und was ist, wenn es dann häufig in schwere Zeiten geht? Was ist, wenn Streit dazu kommt und man merkt, man ist doch ganz schön unterschiedlich? Oder wenn man merkt, oh, diese Unterschiedlichkeit, die bringt uns auch auseinander. Und wir haben jetzt Kinder und wir können nicht mehr ständig wandern gehen und jeder macht seinen Sport und man hat tolle gemeinsame Hobbys. Die sind in der Zeit, wo man gerade irgendwie Kinder bekommen hat, vielleicht ein bisschen zurückgestellt und man merkt, boah, das verbindet uns. Ist das wirklich das, was uns verbinden sollte als Einziges? Oder man hat auch mit Krankheit irgendwann zu tun, man hat Probleme. Was ist, wenn die Beziehung nicht nur voller schönen Momente ist? Und das ist doch die Realität, das ist doch das Leben, oder? Und was ist, wenn man die Schwächen des Partners immer mehr kennenlernt? Umso länger man sich kennt, merkt man, boah, der andere ist schon auch anstrengend. Es ist nicht nur vorteilhaft, mit dem anderen zusammenzuleben, ja? Es ist auch irgendwie herausfordernd, ja? Und man wohnt zusammen, man lebt zusammen und man merkt, irgendwie hat der auch Gewohnheiten, die finde ich richtig anstrengend. Oder immer wieder so Dinge, das muss doch, das kann doch nicht wahr sein, so, ne? Und dann kann das sein, dass das mit der Zeit die Beziehung auseinandergeht, weil man merkt, boah, so gut passen wir irgendwie doch nicht zusammen. Und vieles ist doch anstrengend und schwierig und man lebt sich mit der Zeit vielfach auseinander. Und man sucht das neue Kribbeln, man sucht die neue Liebe irgendwie. Und ich glaube, das grundlegende Problem ist, an dem Verständnis von Beziehung ist was falsch. Denn es geht nicht nur um Partnerschaft, es geht eigentlich um viel mehr, wenn es um Ehe geht. Wenn es um eine starke Ehe geht, geht es um Einheit. Für Gott ist Ehe eine Einheit, nicht nur eine Partnerschaft. Und das ist ein Unterschied und den werden wir uns heute anschauen und der wird wirklich einen Unterschied machen. Wenn du das verstehst, wenn du das lebst, wird es einen riesen Unterschied machen in deiner Beziehung. Und darauf freue ich mich sehr, freue mich wirklich sehr, dass wir diese Themen jetzt machen. Und amerikanischer Pastor, den ich gerne lese und zitiere, sagt, drückt es mal so aus. Er sagt, die Grundlage einer göttlichen Ehe ist nicht das Glück. Glück gibt es ab und zu, ja, glückliche Momente, schöne Zeiten, ja. Aber die Grundlage ist nicht Glück. Aber das ist in der Welt, in unserer Gesellschaft häufig so. Die Grundlage ist Einheit. Und das ist ein Unterschied. Und wir finden, dass genau das, dass Gott das über die Ehe ganz am Anfang, da wo er die Menschen schafft, wo er die Ehe einsetzt, genau das eigentlich das Zentrum ist von dieser Beziehung. In 1. Mose 2, 24, das sind die ersten Blätter in deiner Bibel, da steht schon, aus diesem Grund verlässt ein Mann, sein Vater und seine Mutter und er verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Das ist das Prinzip von Ehe. Das ist so, wie Gott sich Ehe vorstellt. Hier legt er die Grundlage für eine monogame, lebenslange, starke Ehe und sagt, hier geht es darum, dass sich zwei Menschen ganzheitlich verbinden. Das ist das, was Ehe ist. Vielleicht hast du in deiner Übersetzung dieses Wort und sie werden ein Fleisch. Das hat Luther damals so übersetzt, aber es drückt irgendwie nur so diese körperliche Ebene aus. Das ist aber nicht das, was das Wort hier meint. Deswegen mag ich die Übersetzung hier von der neuen evangelistischen Übersetzung, weil es eigentlich um eine ganzheitliche Einheit hier in diesem Text geht. Und sie werden ganzheitlich eins. Was bedeutet ganzheitliche Einheit? Es bedeutet mehr als nur auf einer körperlichen Ebene, mehr als nur ein Versprechen. Wir lesen in der Bibel, dass Paulus einmal einen Brief an eine Gemeinde schreibt und er sagt, dass er schreibt ihnen ein Gebet oder einen Wunsch, einen Segen. Nee, genau, vorher wollte ich noch ein Zitat sagen. Der Craig Rochelle sagt in seiner gleichen Predigt über diese Einheit, sagt er, eine der größten Tragödien in der Ehe ist, wenn zwei Menschen zusammen sind, aber nicht vereint. Also man kann zusammenleben, aber nicht eine Einheit sein. Und wir wollen uns genauer anschauen, was es bedeutet, eine Einheit zu sein. Und wir wollen uns das auf drei Ebenen anschauen, drei Ebenen unseres Menschseins, die auch in 1. Thessalonicher, in diesem Brief, den Paulus an eine Gemeinde in Thessalonich schreibt, und er sagt ihnen, oder er gibt ihnen diesen Wunsch, er sagt, Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig ist. Und dann sagt er was ganz Interessantes. Er sagt, er bewahre euch völlig in Geist, Seele und Leib. Das ist das, was unser ganzheitliches Menschsein ausmacht. Es ist viel mehr als eine körperliche Einheit. Es geht um Geist und Seele. Und wir wollen uns das in den nächsten Wochen tatsächlich ein bisschen aufteilen und wir werden über körperliche Einheit predigen. Das wird Jochen tun, der ist noch frisch verheiratet, der kann das noch gut. Nein, also das haben wir einfach so abgesprochen. Ne? Wir werden über seelische Einheit predigen. Und vielleicht, da kannst du dir vielleicht was drunter vorstellen. Seelische Einheit. Es geht um diese emotionale, freundschaftliche, ja, diese richtig tiefe Verbindung, die man hat. Und jetzt kommt heute diese erste Predigt über geistliche Einheit. Und vielleicht denkst du, was ist das denn? Was ist jetzt die geistliche Einheit? Was ist der Geist überhaupt? In unserer Welt zählt der Geist heute nicht mehr so viel. Aber wir Menschen haben im Gegensatz zu den Tieren, ich habe ja mal Biologie studiert, wir haben zu den Tieren einen Geist. Weißt du, die Tiere, die haben auch tatsächlich sowas wie eine Seele, sagt die Bibel. Sie können durchaus was empfinden. Sie können auch eine Verbindung zum Beispiel zum Herrchen aufbauen oder zum Frauchen, ja. Da ist schon auch was, da ist schon irgendwie auch was Besonderes. Aber weißt du, was Tiere nicht haben? Sie haben nicht, haben keinen Geist. Sie haben die geistliche Dimension nicht. Sie haben keinen Wunsch nach Religiosität. Sie haben keine Sehnsucht nach Ewigkeit. Sie haben keine Antenne für Gebet. Tiere beten nicht. Tiere haben keine Verbindung zu etwas Transzendenten. Das macht nur uns Menschen aus. Das ist die Dimension, wo wir in Verbindung treten mit Gott. Wo wir irgendwie merken, Gott redet zu uns, Gott ist da, da muss irgendwie noch mehr sein. Ich möchte einen Sinn im Leben haben, ich möchte nicht einfach nur alles immer verdrängen und irgendwie für ein schönes Leben auf dieser Welt leben und den Tod verdrängen, das tun ja heute eigentlich alle, ne? Das ist das Beste, weil man die geistliche Ebene verdrängt. Man sagt, das brauche ich alles nicht, das ist doch Humbug, oder? Das ist doch Quatsch, das ist doch alles veraltet, Religion und Bibel und so, das braucht doch kein Mensch, oder? Aber ich habe Statistiken gelesen, ich habe ein bisschen mich beschäftigt mit der Philosophie und Philosophen und Psychologen merken immer mehr, dass auch gerade bei uns im Westen so eine Sinnkrise bei vielen Menschen herrscht. Der Sinn geht irgendwie verloren. Wofür lebe ich überhaupt? Und genau das ist die geistliche Ebene. Das Leben geht ja über unser Leben hinaus. Wir Menschen, wir haben eine Seele, die sich sehnt, über das Leben hinauszugehen. Wir haben eine geistliche Dimension. Der Geist ist der Ort, wo wir mit Gott in Kontakt treten, wo Gott mit uns in Kontakt tritt, wo wir geistliche Gaben empfangen, wo wir ihm dienen, wo wir ihn anbeten, wo wir merken, er redet mit uns, wo wir ihn spüren, wo wir ihn wahrnehmen, wo er uns verändert. Das ist die geistliche Dimension. Und ich glaube, dass viele Eheprobleme nicht nur Komponenten haben auf einer seelischen Ebene oder auf einer äußerlich-körperlichen Ebene, dass viele Eheprobleme auch geistlichen Problemen zugrunde liegen. Und das wird aber häufig nicht beachtet. Da ist Götzendienst bei einem der Partner im Leben, da ist mangelnde Heiligung, da sind vielleicht Zweifel, da sind Sünden, die man nicht miteinander bespricht, da ist kein tiefes Gespräch da über innere Sorgen und Nöte. Das alles führt dazu, dass man vielleicht auch gar nicht miteinander betet. Betest du mit deinem Ehepartner? Oh, so wenig Zeit dazu, ne? Ist so stressig, kriegen wir immer nicht hin. Abends ist der eine noch gar nicht, ne? Ist der eine total müde und dann, ach, dann haben wir es wieder vergessen. Ich kenne diesen Kampf. Und ich glaube aber, dass es so entscheidend ist, dass wir eine gemeinsame Einheit bilden im Geistlichen. Und darum wird es jetzt in dieser Predigt gehen. Und ich würde sogar sagen, das ist das, was Nessie und mich, meine Frau und mich, am meisten verbindet, ist unsere geistliche Berufung, ist unser gemeinsames Ziel, Gott zu dienen. Und es geht viel tiefer und ist viel, viel erfüllender als alles andere an Einheit, was wir erleben können. Und daran werde ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Früher habe ich gedacht, ach, das ist doch gar nicht so wichtig. Am meisten habe ich mir einfach nur eine Familie gewünscht. Eine schöne Familie, eine tolle Ehe und dass man so zusammenlebt und das macht einen glücklich, oder? Das ist das, was ich immer gedacht habe und darauf habe ich auch immer so meinen Fokus gehabt und das war immer das, was ich am meisten ersehnt habe und das ist auch das, was Hollywood uns ja beibringt. Das Happy End ist doch dann, wenn der Held die wunderbare Frau am Ende in den Arm hält. Oder, gehen wir auf die Romanze-Seite, wenn das Drama irgendwo endet mit den beiden im Arm und sie laufen im Sonnenuntergang und sie gehen durch das Leid gemeinsam und am Ende ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und das Glück ist am Ende eine romantische Beziehung. Das ist immer so. Und das ist das, was uns vermittelt wird, oder? Aber ich glaube, das ist das nicht, was wir immer so erleben, oder? Für die Leute, die schon ein bisschen länger verheiratet sind, ist das absolute, tiefe, durchtragende Glück? Ist es so, dass du das immer so empfindest? Ich glaube, es gibt was viel Tieferes. Und ich habe das erlebt, dass Nessie und ich gemeinsam dieses Glück erlebt haben, wenn wir auf der geistlichen Ebene sehr vereint waren, wenn wir gemeinsam das gleiche Ziel verfolgt haben, wenn wir eine gemeinsame Berufung entdeckt haben. Und so war es. Ich habe Nessie kennengelernt, als wir gemeinsam gedient haben für so Kinderstrandmissionsfreizeiten, wo wir gemeinsam gemerkt haben, Gott gebraucht uns, wo wir gemeinsam dienen konnten, wo wir gemeinsam krasse Erlebnisse hatten in der Jugendarbeit, wo wir Freizeiten gemacht haben. Wir kamen so erfüllt zurück von mancher Spanien-Freizeit, wo Menschen Jesus kennengelernt haben, wo Menschen Schritte im Glauben gekommen sind. Wir waren total fertig. Wir waren nicht jeden Tag im Spa oder wir haben nicht ständig ausgeschlafen, ganz im Gegenteil sogar bei Jugendfreizeiten. Wir haben nur geredet, nur gedient, wir haben Gott gelobt. Wir waren fix und alle nach 2 Wochen. Aber wir waren erfüllter als nach jedem Urlaub. Als nach jedem Urlaub, wo du da in den Tag reinlebst und gammelst und was weiß ich Schönes machen kannst. Viel erfüllter waren wir, wenn wir gemeinsam Gott gedient haben. Wenn wir gemerkt haben, Gott hat einen Sinn in unser Leben gebracht. Er hat eine gemeinsame Berufung in unser Leben gebracht. Wir feiern das, wenn wir einander erleben, was Gott uns für Gaben gegeben hat. Wir lieben das. Nessie hat jetzt vor ein paar Monaten wieder angefangen mit Kindergottesdienst und ich feiere sie dafür, wie gut sie das macht. Und ich liebe es, wenn sie das tut und merke, boah, Gott gebraucht sie und sie blüht wirklich auf da drin. Und wir haben nach 1,5 Jahren, einer schweren Phase, wieder so eine Phase, wo wir sagen, ja, Gott gebraucht uns und das ist so cool zu erleben. Und wir gehen gemeinsam durch diese Kämpfe. Wir haben das erlebt, wenn wir Kämpfe, wenn wir Herausforderungen haben in unserem Alltag, dann treibt uns das ins Gebet, ins gemeinsame Gebet. Und das verbindet uns wie nichts anderes. Ja, Gebet verbindet. Und Nessie, muss man sagen, die kommt ja nicht hier aus Norddeutschland. Als wir uns kennengelernt haben, war sie eigentlich sehr, sehr verbunden mit ihrer Heimat. Sie kommt aus dem Westerwald, sie hat eine sehr starke Bindung zu ihrer Familie. Und eigentlich hatte sie auch diesen Wunsch, diese Berufung immer als Missionarin irgendwie ins Ausland zu gehen. Und dann haben wir uns kennengelernt und ich glaube, wenn wir nicht diese gemeinsame Berufung empfunden hätten, hier nach Kiel zu gehen, und sie hat die so stark empfunden wie ich, dann wäre das für sie wirklich schwer gewesen, hier anzukommen. Und wäre auch wirklich schwer gewesen, irgendwie das als ihre Heimat anzunehmen. Aber es war überhaupt nicht schwer, weil sie diese Berufung von Gott empfangen hat. Gut, jetzt muss man sagen, hier oben ist ja auch Missionsland. Wir hießen Missionsgemeinschaft Kiel, Christliche Versammlung, Kiel e.V. oder so. Längster Name im Vereinsregister seit Ewigkeiten. Nee, aber jetzt heißen wir Christusforum Kiel. Nein, auf jeden Fall, sie hat diese Berufung genauso empfunden wie ich. Und weißt du, in meinem Beruf, wo ich auch unterwegs bin, wo ich keine Wochenendpauschale bekomme und trotzdem Wochenends unterwegs bin, wo wir einfach merken, da gehen manche Abende drauf, da sitze ich manchmal einmal im Monat im Gemeindeleiter-Meeting 5 Stunden mittwochs darum und Nessie muss alle Kinder ins Bett bringen. Wenn wir da nicht die gemeinsame Berufung hätten, wäre es für sie schwer, das durchzuhalten. In manchen schweren Phasen hat uns das immer wieder einfach geholfen zu wissen, nein, Gott hat uns in seinen Dienst gestellt, Gott ist da für uns. Gott bringt uns da durch. Wir haben eine Familie in unserer Gemeinde, die hat diese Berufung stark erlebt, Pflegekinder aufzunehmen. Und manchmal bringt sie das an ihre Grenzen. Und dann ist es so wichtig, dass man weiß, nein, wir hatten diesen Moment. Gott hat uns das aufs Herz gelegt. Wir haben diese Berufung und wir ziehen das durch. Und deswegen fragen wir junge Ehepaare ganz häufig, wenn wir sie coachen und sagen, was ist eure gemeinsame Berufung? Wofür schlägt euer Herz? Was sind eure Ziele wirklich? Was ist das, was du dir für dein Leben wünschst? Seid ihr bereit, eure Ehe für einen größeren Zweck einzusetzen? Dann wird sie viel mehr aufblühen, als wenn ihr euch um euch selbst dreht. Das ist unsere Erfahrung. Und die Frage ist, was ist eure gemeinsame Berufung? Francis Chan sagt es in diesem genialen Buch, das ich wirklich sehr empfehlen kann, Du und ich in Ewigkeit, sagt er, many people will tell you to focus on your marriage, to focus on each other, but we discovered that focusing on God's mission made our marriage amazing. Viele Leute sagen dir, du musst dich auf deine Ehe konzentrieren, du sollst dich aufeinander fokussieren. Aber wir haben festgestellt, dass der Fokus auf Gottes Mission unsere Ehe großartig gemacht hat. Hey, das ist wirklich, wirklich genial und das ist viel mehr als nur nette, schöne Erlebnisse. Weißt du, wir müssen nicht genau dasselbe machen. Also Nessie macht Kinderstunde, ich predige gerade gleichzeitig. Ja, wir machen nicht immer dasselbe, aber wir haben die gleiche Berufung. Wir teilen unsere Ausrichtung. Was ist eine Berufung? Eine Berufung ist ein göttliches Wirkungsfeld, das aufgrund von Fügung, also Gottes Führung, von Begabung und von einer Vision, die er dir aufs Herz legt, die du empfindest, zeigt. Und das ist genau so, wie wir das erleben. Das ist genau das, was wir erleben, dass Gott uns Begabungen gibt, dass er uns aufs Herz gelegt hat, diese Gemeinde mitzubauen, dass er uns aufs Herz gelegt hat, Menschen auszurüsten für den geistlichen Dienst, dass er uns aufs Herz gelegt hat, junge Paare zu begleiten, junge Mitarbeiter zu fördern. All diese Dinge, die verbinden uns miteinander. Und das ist das, was eine viel größere Einheit bringt als alles andere zusammen. Und weißt du, diese geistliche Einheit, diese geistliche Berufung solltest du mit niemand anderes mehr teilen als mit deinem Ehepartner. Du solltest dich mit niemand anders geistlich mehr verbunden fühlen, auch nicht in Gemeinde, auch nicht in deinem Freundeskreis, als mit deinem Ehepartner. Und das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein Pastor aus einer großen, wachsenden Freikirche aus Süddeutschland hat es mal in einer Predigt erzählt, nachdem einer seiner Co-Pastoren mit einer Mitarbeiterin, auch im Mitarbeiterstab sozusagen, fremdgegangen ist. Die haben ganz viel geistlich miteinander geteilt. Die haben ganz viel Zeit miteinander verbracht. Die haben ganz viel Leidenschaft miteinander geteilt. Weißt du, bevor du körperlich fremdgehst, wirst du seelisch und geistlich fremdgegangen sein. Weil du dich mit jemand anders mehr verbunden hast. Weil du mit jemand anders Leidenschaften teilst. Dich mit jemand anders seelisch schon verbindest. Und erst dann kommt das Körperliche. Deswegen ist so wichtig, dass wir gemeinsam eine geistliche, eine seelische Einheit werden wir nächste Woche hören, werden. Und ich glaube, genauso wichtig ist das für unsere Kinder. In unserer heutigen Zeit dreht sich alles um unsere Kinder. Wir haben 4 davon und es kann sich heute alles um den Anspruch drehen, unsere Kinder perfekt zu kleiden, zu der perfekten Ausbildung zu kriegen. Wir begleiten sie heute schon zu den Ausbildungsgesprächen, zu den Vorstellungsgesprächen. Unsere Kinder werden in Watte gehüllt. Wir holen sie ständig überall ab. Das ist doch das. Und heute dreht sich alles um Kinder und Familie. Und weißt du, das tut den Kindern gar nicht so gut, wie wir denken. Und das ist etwas, das predige ich jetzt gerade zu mir, ja, weil ich bin auch so ein Helikopter-Rasenmäher-Vater oder wie auch immer man das nennt. Aber weißt du, unseren Kindern tut das richtig gut, wenn sie merken, sie sind nicht immer im Mittelpunkt. Sie werden gut versorgt, ja, sie werden geliebt, aber sie sind nicht immer im Mittelpunkt. Es tut ihnen viel, viel besser, wenn sie merken, wir haben einen gemeinsamen Mittelpunkt. Und das sind nicht sie selber, weil diese Last können sie gar nicht tragen. Und diese Berufung haben sie auch nicht. Sondern jemand anders sollte der Mittelpunkt sein. Und weißt du, wenn eure Berufung ist, einen Unterschied in dieser Welt zu machen, damit Gottes Reich wächst, dann werden eure Kinder euch darin folgen. Wenn sie euch aber sehen, dass ihr einen Unterschied macht in eurer Leistung, auf eurer Arbeit, in eurem Hobby, in eurer Entfaltung, in eurem Ehrenamt, keine Ahnung, dann werden sie euch darin folgen. Kinder übernehmen eure Leidenschaft, ist euch das schon mal aufgefallen? Aber sie werden nicht eurem Sonntagschristsein folgen. Darin folgen Kinder nicht, denn das ist keine Leidenschaft. Sie werden euch folgen in eurer Berufung, in eurer gemeinsamen Mission. Und wir Menschen brauchen so eine gemeinsame Mission. Ich gehe nochmal auf den Anfang der Bibel zurück. Was macht Gott, als er die Ehe schafft, als er das Ehepaar, was sagt er zum ersten Ehepaar? Sagt er, ach komm, geht hin, genießt das Paradies, esst von allen Bäumen außer von dem einen, chillt euer Leben, genießt Familiendasein, rutscht mal ab und zu den Wasserfall runter, keine Ahnung. Was sagt Gott dem ersten Ehepaar? Macht viele Reisen, ich meine, die Welt gehört ja euch, so, ne? Was sagt Gott dem ersten Ehepaar? Er gibt ihnen eine Mission. Er sagt, seid fruchtbar und vermehret euch. Ich finde, den ersten Teil haben wir schon mal gut erfüllt als Familie. Und er sagt, erfüllt die Erde und macht sie euch untertan. Er gibt ihnen ein Leitungsmandat. Er gibt ihnen das Mandat weiter. Er sagt, ihr seid jetzt dafür da, diese Erde zu schützen, zu bewahren, zu leiten. Was wir daraus gemacht haben, ist eine andere Frage. Da müssen wir uns schon manchmal als Menschheit fragen, sind wir unserem Leitungsamt da nachgekommen, wenn wir die Erde so sehr ausgenutzt haben, dass sie jetzt nicht mehr aufblüht. Leiterschaft bedeutet immer, ich bringe etwas zum Multiplizieren, zum Aufblühen und zum Wachsen. Das bedeutet immer Leiterschaft. Egal in deiner Ehe, egal in deiner, auf deiner Arbeit, egal in deiner Familie oder egal als ganze Menschheit. Es gilt für uns, dass wir Dinge zum Aufblühen bringen sollen. Wir haben ein Leitungsmandat als Menschheit bekommen von Gott. Das ist unsere Mission, nicht vor uns her zu leben. So, jetzt wird das in dieser Zeit ja gerade zum Glück ein bisschen spät entdeckt, dass wir ein Leitungsmandat für unsere Schöpfung, für Gottes Schöpfung haben. Ja? Aber das ist auch nicht heute unser Thema. Aber er sagt, ihr sollt leiten. Er gibt ihnen eine Mission mit, er gibt ihnen Verantwortung mit. Er sagt, ihr habt eine Rolle auf dieser Welt. Ihr sollt nicht vor euch herleben und einfach so schön glücklich ein paar Reisen nach Mauritius oder wieder zurück oder so. Nein, sondern ihr habt eine Rolle, ihr habt Verantwortung. Ich gebe euch eine Mission mit. Ich habe diese Welt erschaffen und ihr seid die guten Verwalter dieser Schöpfung. So, und wir gehen jetzt weiter. Für uns Christen hat Jesus uns auch später ein Leitungsmandat weitergegeben. Er hat uns auch eine Mission gegeben. Als er die Erde verlassen hat, sagt er, geht nun hin, versteckt euch, betet ein bisschen miteinander und dann komme ich irgendwann wieder. Nee, sagt er nicht. Er sagt, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie, lehrt sie. Wir kennen den Vers, wir haben den vielleicht schon mal gehört. Und das bedeutet, in unseren Ehen tut es gut, wenn wir eine Mission haben, wenn wir eine gemeinsame Mission haben. Am Ende geht es nicht um unsere Ehen und dass wir uns um uns selber drehen, sondern es geht darum, dass wir Gott verherrlichen, dass wir seine Mission umsetzen. Und das kann für dich ganz unterschiedlich im Einzelnen sein, aber es ist wichtig, dass ihr wisst, was eure gemeinsame Mission ist. Paulus sagt mal, und das ist vielleicht ein unbeliebter Vers, wenn man über Ehe predigt, pass auf, er sagt, eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. 1. Korinther 7, Vers 29. Deshalb darf es in dieser Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht seine Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Bam. Das ist nicht unser Mittelpunkt. Das ist nicht, worum das Leben geht. Die Zeit geht schneller dem Ende zu. Hey Leute, die Naturkatastrophen werden mehr, die Kriege werden mehr, die Diktatoren scheinen wieder irgendwie Kultur zu bekommen in unserer Zeit. Die Gesellschaft driftet auseinander. Wir leben in einer Zeit, da haben wir eine Mission als Christen. Wir wollen Gottes Liebe in die Welt bringen. Wir wollen Menschen sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Wir wollen ein Zeugnis sein durch unsere Ehe. Wir wollen uns nicht um uns selber drehen. Und es ist so einfach, sich ständig um uns selber zu drehen als Ehe. Mann, hat man viel zu tun mit seinem ganzen Luxus, mit seinen ganzen Planungen, mit seiner ganzen Orga, mit Haus, Garten, Auto, was man nicht alles hat, ja. Wir drehen uns ständig nur um uns selbst. Ich kenne das Problem. Und du hast gar keinen Raum mehr für dein Umfeld. Aber wie soll das Umfeld Gottes Liebe entdecken, wenn deine Ehe nur für dich bleibt, für sich bleibt? Und deswegen ist unser Ziel eine höhere Berufung. Wir wollen Christus Liebe zu seiner Gemeinde demonstrieren. Und das ist mein Traum. Mein Traum ist, dass Menschen durch unsere Ehen das Evangelium verstehen, dass sie merken, wir lieben uns, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Wir respektieren uns so, wir sind so treu, wie Gott uns treu ist. Unsere Berufung ist es, Menschen durch unsere Ehe Gottes Liebe zu bringen. Wir haben den gleichen Auftrag als Christen und jeder hat darin einen anderen Platz. Und deswegen ist nicht eine schöne Ehe zu haben unsere Mission, sondern unsere gemeinsame Mission macht unsere Ehe schön. Und das ist das, was wir erleben. Das ist so, wie wir das erleben. Deswegen lest unbedingt dieses Buch und ich empfehle dir auch gerne die passende Predigt dazu auf Englisch, wo Francis und Lisa Chan darüber berichten, wie ja wirklich diese gemeinsame Mission ihre Ehe revolutioniert hat. Und wir finden auch in der Bibel ein Ehepaar, das ist mein Lieblingsehepaar jetzt geworden in der Vorbereitung auf diese Predigt. Und ich glaube, ihr würdet es nicht direkt vielleicht erraten, weil es gibt ja nicht so viele Ehepaare in der Bibel, wo man sagt, boah, die sind jetzt super vorbildhaft, weiß nicht, was fällt dir ein? Ist schon gar nicht so einfach, ne? Also, wenn du ein bisschen bibelfest bist, weiß nicht, auf wen ihr kommt, ja, ist ja auch egal. Wir gehen jetzt direkt auf das, was ich so liebe. Und die werden nur 6-mal in der Bibel erwähnt, im Neuen Testament. Und sie sind irgendwie nicht die fetten Apostel oder die berühmten Leute, die Briefe geschrieben haben oder sie gehören auch nicht zu den ersten Jüngern von Jesus oder sonst was. Sie sind recht unbekannt. Aber, was interessant ist, sie werden immer gemeinsam genannt. Priska und Aquila. Paulus schreibt am Ende seines Briefs an die Gemeinde in Rom was ganz Besonderes. Und das müsst ihr mal wirklich hören. Dahinter steckt etwas ganz, ganz, ja, Tiefes. Er sagt, grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter. Also am Ende eines Briefs hat Paulus immer so Grüße weitergegeben. Meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Dass in der damaligen Kultur die Frau an erster Stelle genannt wird bei so einem Gruß, hat viel zu sagen. Sie wird bei 4 von 6 Stellen immer an erster Stelle genannt, die Priska. Das war eine starke Frau, die die Mission gelebt hat, wirklich. Also die werden immer zusammen genannt und sie häufig als erstes. Ganz, ganz besonders. Dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten. Und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle nichtjüdischen Gemeinden. Die hatten einen Einfluss als Ehepaar. Grüßt euch, grüßt auch die Gemeinden, die in ihrem Haus zusammenkommt. Wer waren Priska und Aquila? Sie haben Paulus aufgenommen und sie begleiten ihn bis nach Ephesus. Dort bleiben sie und nehmen einen ganz jungen, dynamischen, neuen Evangelisten auf und sie belehren ihn, übrigens gemeinsam. Die Gemeinde trifft sich später in ihrem Haus. Weißt du, wenn sich eine Gemeinde in deinem Haus versammelt, wenn du so Gastfreundschaft lebst, das kannst du nur gemeinsam. Wir haben ein paar Mal Leute in den letzten Jahren bei uns aufgenommen. Das kannst du nur gemeinsam. Das ist schön, das ist aber auch herausfordernd, ja. Sie haben ihr Leben für die Mission aufs Spiel gesetzt. Das sind Priska und Aquila. Und ich glaube, sie können dadurch mehr erreichen, als sie jemals hätten alleine erreichen können. Und das ist unser Auftrag. Das ist unsere Chance. Im Dienst des Herrn sind Priska und Aquila, schreibt das Bibellexikon, als Ehepaar in ihrem Leben und Handeln so eins geworden, dass sie immer nur gemeinsam genannt werden. Das ist mein Wunsch für deine Ehe. Das ist mein Wunsch für meine Ehe. Und das ist genau das, was wir tun können. Wir können gemeinsam mehr erreichen als getrennt, sagt Francis Chan. In einer wirklich gesunden Beziehung befähigen wir uns gegenseitig, mehr zu erreichen, als wir hätten tun können. Das war sein Plan. Das war Gottes Plan mit unserer Ehe. Und deswegen möchte ich euch 4 Tipps weitergeben. Richtet euch gemeinsam auf ein gemeinsames Ziel aus. Nessie und ich machen das so, dass wir uns alle 2 Monate treffen, für so Vision Dinner nennen wir das, und wir richten uns immer wieder auf unsere Ziele aus. Wir eichen uns so ein bisschen, weißt du, wo geht's hin, was ist die nächsten Monate dran, was will Gott von uns, was ist in jedem Bereich, wir gehen da unsere ganzen Bereiche durch, alle 4 Kinder und dann auch unsere Ehe und Gemeinde und Arbeit und so weiter. Ist lang, ist anstrengend, ist Arbeit, aber es ist super wichtig, weil wir werden darüber immer mehr eins. Wir fokussieren uns auf das gleiche Ziel. Paulus schreibt das mal an eine Gemeinde, wo er sagt, ihr müsst zusammenbleiben, ihr müsst eine Einheit bleiben. Und ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Er sagt, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, so sagt er es, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus. Habt eine gleiche Gesinnung, habt eine gleiche Ausrichtung. Ihr braucht eine gleiche Ausrichtung. Habt ihr gemeinsame Ziele? Habt ihr eine gleiche Ausrichtung? Oder hat jeder implizit eigentlich ganz andere Ziele? Dann geht das immer so ein bisschen gegeneinander. Ja? Also, das ist ganz wichtig. Eichung bringt Einheit. So nenne ich das so, ja? Also, Eichung erreicht Einheit, weil wir uns so ein bisschen wieder zusammensetzen und nicht nur nebeneinander laufen und sagen, wo will Gott uns haben? Was ist unser Ziel? Was sind die nächsten Schritte, die dran sind? Das hilft uns immer sehr, uns wieder gemeinsam zu fokussieren und da eine Einheit reinzukriegen. Und dann betet füreinander, habe ich schon gesagt, habe ich in meiner letzten Predigt auch schon zitiert, people who pray together, stay together. Weißt du, nach jedem Streit, nach jeder Phase, wo ihr euch vielleicht auseinandergelebt habt, das Erste, was ihr tun könnt, ist einfach zu sagen, auch wenn ihr euch nicht danach fühlt, wirklich nicht, und auch wenn ihr noch 50 Zentimeter oder weiter auseinandersetzt, fangt einfach an zu beten. Und wenn es ein ganz kleines Gebet ist, fangt einfach an zu beten, denn das Gebet hat Kraft, uns zu verändern. Weißt du, wenn die geistliche Dimension ganz häufig der Grund ist, warum unsere Ehen strugglen, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, dann müssen wir sie auf der geistlichen Ebene auch wieder heilen lassen. Das kann nur Gott. Gott ist fähig dazu, unsere Ehen wieder zusammenzubringen. Und wenn es in deiner Ehe gerade nicht so gut läuft oder alles andere als gut läuft oder wenn ihr euch schon richtig auseinandergelebt habt, dann ist Gott fähig, diese Ehe wieder zusammenzubringen. Gott ist fähig zu heilen auf der geistlichen Ebene. Und das, was du tun kannst und was wir tun können, ist ganz häufig, ja klar, wir können zu Beratungsgesprächen gehen, finde ich alles richtig gut, wir können gute Bücher lesen, aber was wir tun können, ist Gott anzuflehen und jeden Tag auf die Knie zu gehen für unseren Ehepartner. Und Gott kann etwas verändern. Gott kann uns verändern und Gott kann unseren Ehepartner oder auch unseren zukünftigen Partner verändern. Er ist fähig dazu. Und ich möchte dir noch sagen, nehmt eure geistliche Rolle ein. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Ich erzähle jetzt einfach nur zeugnishaft und nehme die Bibelverse weg. Eine Zeit lang habe ich vor allem hier in Gemeinde und in meiner ganzen Berufung als Jugendreferent, Gemeindereferent, da habe ich viel angeschoben, da habe ich geleitet, da war ich kreativ, da hatte ich meine Gedanken drauf. Und zu Hause habe ich meine geistliche Leiterschaft nicht richtig wahrgenommen. Es ist ein bisschen peinlich, weil wir sind schon 12 Jahre verheiratet und erst in den letzten Jahren, würde ich sagen, ist es besser geworden. Aber so ist es eben. Und Nessie hat mir irgendwann gesagt, Markus, weißt du, du kannst nicht nach Hause kommen. Und dann fällt dein ganzer Stress ab und alles und du hast keine Vision für deine Familie. Du bist doch unser geistlicher Leiter. Und mir wurde es so klar, ich muss als erstes auch zu Hause leiten. Ich muss auch Gedanken, Kraft und Herz haben, zu Hause zu leiten. Ich hatte da kein Herz für. Nessie hatte häufig die Ideen für unsere Samstagmorgens setzen wir uns hin und machen so eine gemeinsame Morgenandacht als Familie. Sie hatte die Ideen, was wir unseren Kids vorlesen. Sie hatte die Ideen, wo wir unsere Kids segnen können, worüber wir mit ihnen reden sollten. Sie hat immer alle Ideen gehabt. Und ich habe gemerkt, hey, ich muss meine Rolle als Familienvater, als Leiter auch übernehmen zu Hause und nicht nur hier ganz tolle Ideen haben. Und ich habe das verändert. Ich habe angefangen, mich dafür einzusetzen, dass Nessie und ich regelmäßig beten. Das war mir eine Zeit lang immer wieder durchgerutscht. Ne? Viel Stress, viel zu tun. Jeder legt irgendwelche von den kleinen Kindern hin und dann geht man pennen und fertig. Ne? Und ich habe gemerkt, nein, das muss sich ändern. Ich muss das ändern. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie wir mehr mit unserer Familie, mit unseren Kids, unsere gemeinsame Mission kommunizieren können. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, hey, wir wollen wieder mehr gemeinsame Missionseinsätze machen, so wie wir es früher als Ehepaar gemacht haben. Wir wollen nicht nur in den Sommerferien einfach nur in Urlaub für uns fahren. Wir wollen auch nicht an Weihnachten und Ostern und Kindergeburtstagen. Immer geht's nur um Materialismus. Es geht immer nur um Geschenke im westlichen Teil unserer Welt. Ja, Ich habe gesagt, Nessie, wir müssen das ändern. Was vermitteln wir unseren Kindern? Den Materialismus unserer kapitalistischen Gesellschaft. Es geht immer nur um Geschenke und um Gemeinschaft natürlich. Ne? Aber wir wollen doch noch mehr. Wir wollen noch Menschen lieben in unserem Umfeld. Also machen wir daraus ein Ziel und überlegen uns, wie kann das besser werden? Wie können wir unsere Kinder gemeinsam in unsere Mission mit hineinnehmen? Das ist meine Aufgabe, darüber nachzudenken, auch als Leiter der Familie. Und dann möchte ich dir noch etwas sagen. Schaffe Raum für die geistliche Vitalität des anderen. Weißt du, früher war das so, die Männer waren überall. Die waren in Gemeinde und haben an coolen Konferenzen teilgenommen und was weiß ich. Und die Frauen haben häufig zu Hause den Alltag gewuppt. Und sind irgendwie manchmal geistlich, hatte ich so den Eindruck, ein bisschen auf der Strecke geblieben. Schaffe Raum für die geistliche Vitalität deines Ehepartners. Entscheidet euch dazu, dass der andere Zeit hat, mit Gott Zeit zu verbringen, geistlich zu wachsen, in seine Rolle hineinzuwachsen. Vor einiger Zeit habe ich entschieden, später arbeiten zu gehen, weil Nessie hat null Zeiträume über Tag, um irgendwie zur Ruhe zu kommen. Ja? Und ich habe mich entschieden, später arbeiten zu gehen, damit sie stille Zeit machen kann. Weil ich gemerkt habe, das bringt sie so sehr zum Aufblühen, diese eine Ruhephase mit Gott. Und es ist so wichtig, dass wir das einfach anders geplant haben. Vieles ist eine Frage von Absprache. Und weißt du, diese 4 Tipps, die kannst du auch als Single anwenden. Wenn du jetzt nicht verheiratet bist, kannst du alle 4 Dinge tun, auch ohne verheiratet zu sein. Und weißt du, diese gute Nachricht ist am Ende, dass Jesus eine noch viel tiefere Bindung und Liebe zu uns hat. In diesen Versen, wo Paulus diese Ehe aufgreift, sagt er, es ist ein Geheimnis für ihn und er deutet das auf Christus und die Gemeinde. Weil Jesus dich so sehr geliebt hat, uns so sehr geliebt hat, dass er sich hingegeben hat für uns. Und es gibt nichts Größeres, keine größere Bindung, keine größere Liebe als Christus, die er für dich hat. Und wenn deine Ehe nicht so gut läuft oder wenn der andere dich nicht so liebt und du nicht so richtig diese selbstlose Liebe gerade vom anderen erfährst, dann kannst du sie von Christus erfahren. Und das ist die Grundlage, auch für jede schwere Phase. Das ist die Grundlage, nicht aufzugeben. Das ist die Grundlage, dass Ehen geistlich heil werden können. Wenn wir uns von Jesus lieben lassen, wenn wir verstehen, dass er alles für dich gegeben hat und damit bist du komplett, egal ob du verheiratet bist oder nicht. Jesus ist liebt dich so sehr, dass er eine tiefe Verbindung zu dir will. Vielleicht hast du gedacht, Religion, da geht's doch immer um Gesetze in dieser Bibel, oder? Es geht doch um Regeln befolgen, es geht doch immer um, das kann ich eh nicht, diese Kirchenleute sind alle so heilig. Nein, dann hast du nicht verstanden, worum es Jesus geht. Es geht darum, dass er am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden, um wieder eine Verbindung zu Gott herzustellen. Um eine tiefe, intime Beziehung, eine geistliche Beziehung zu Gott, dem Vater, herzustellen. Dass wir verbunden sind über alles Leid hinaus, über alle herausfordernden Phasen in unserem Leben. Denn wir Menschen sind Bindungswesen. Das ist das, wo sich alle Glücksforscher einig sind. Was wir am meisten brauchen, sind starke Verbindungen, sind starke Beziehungen. Und diese Beziehung will Jesus zu dir haben. Deswegen ist er am Kreuz für dich gestorben. Darum geht es in unserer Verkündigung hier. Er hat sich für dich selbst hingegeben. Er hat dich von der Sünde gereinigt. Er möchte dich zu seiner perfekten Braut darstellen. Die Gemeinde ist seine Braut, so heißt es in meiner Bibel. Das ist dieses Bild und das ist diese Liebe, die Jesus zu uns hat. Und ihr könnt gleich gerne zum Gebetsteam kommen, nach dem Gottesdienst. Und wenn du dazu Fragen hast oder wenn du für deine Ehe beten willst oder wenn du beten willst dass, oder wenn du diese Liebe von Jesus neu erfahren willst oder zum ersten Mal, dann kann ich gerne auch gleich für dich beten. Lasst uns aufstehen und wir wollen gemeinsam beten zum Schluss dieser Predigt. Jesus, danke, dass du dich selbst hingegeben hast, dass deine Liebe so groß war, dass du alles gegeben hast, damit unsere Sünden weg sind. Und Jesus, dass du eine Verbindung zu uns haben möchtest, die über diese Zeit hinausreicht und die uns so sehr erfüllt. Und danke, dass du uns hier nicht lässt ohne Sinn und Ziel, sondern dass du uns eine Mission gegeben hast, nämlich deine Liebe in die Welt zu tragen und für Menschen da zu sein, so wie du für uns da warst und bist. Und ich bete echt, dass diese geistliche Dimension immer mehr uns verbindet, auch in unseren Ehen. Ich möchte beten für Buße, dass wir Buße tun und umkehren, da wo wir ja geistlich nicht zusammengekommen sind bisher oder das vernachlässigen in unserem Alltag. Ich möchte beten, dass du uns ein Umdenken schenkst in unseren Köpfen und Herzen und dass wir lernen, ja, was du uns aufs Herz legst, gemeinsam zu tun. Dass wir ein Team werden, dass die Ehen, die jungen Familien ganz besonders, aber auch die schon lange in der Ehe sind, dass sie ein Team werden für dich. Dass sie nicht nur ein Team werden für die Orga im Alltag, für die Kinder und so, sondern dass es ein Team wird für dich, so wie Priska und Aquila. Darum bete ich, damit dein Reich wächst und du geehrt wirst, Jesus. Ein Leben für dich, das wollen wir jetzt singen. Und das ist unser Wunsch, Herr. Amen.